Willkommen bei Sternwege. Ich bin Hannes und hier bist du nicht allein. Wir sprechen über Trauer, Verlust und Hoffnung. Themen, die tief berühren können. Wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, hör dir diese Folge vielleicht mit einem lieben Menschen zusammen an. Denn gemeinsam ist man stärker.
Hallo, 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 hallo. Es ist wieder Sternwegezeit. Dein Podcast über Sternkinder, für Sternkindeltern, Angehörige, Mitfühlende.
Und von Sternkindeltern.
Wieso und? Naja, egal. Von Sternkindeltern, genau. Ja, ihr kennt bereits Teil 1 mit Kaya. Den gab es letzte Woche auf die Ohren. Und da der Teil 2, weil das ja nicht jetzt zwei Teile geplant ist, kein Intro hat, sondern einfach mitten aus dem Leben losgegangen wäre, haben wir uns aus zweierlei Gründen entschieden, einen kurzen Intro-Take zu machen. Der eine Grund ist, ich habe mich ja mal bewusst gegen das Vorproduzieren entschieden, weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass es mir fehlt, wenn ich nicht in Anführungsstrichen Tagesaktuelles im Podcast verarbeiten kann. Sprich, wenn ich Vergangenes der letzten 7 Tage nicht berichten kann. Was hast du denn?
Ich musste gähnen.
Das sah aus, als wenn du kotzen musst und das unterbindest.
Nein, ich habe einfach nur versucht, meinen Mund zuzuhalten.
Das sah aus wie ein behinderter Hund. Jedenfalls, mir fehlt das total, wenn ich so vorproduziere. Und nächste Woche kommt ja auch schon wieder eine Gastfolge, die auch schon längst aufgenommen ist. Dann kommt dazu, dass ich ja vorgestern den Megamarsch gelaufen bin, wo auch ganz viel in meinem Kopf passiert ist, was ich hier unbedingt teilen wollte. Das hätte ich dann auch nicht tun können, sondern erst 2 Wochen später. Und aus Gründen. Einfach aus Gründen.
Na und überhaupt.
Genau, aus Gründen. Deswegen kriegt ihr heute nicht nur ein Intro davor gesabbelt, sondern kriegt auch einfach nochmal kurz so 10, 15 Minuten aus dem Leben. Teil 1 mit Kaya habt ihr dann wahrscheinlich gehört, sonst würdet ihr euch jetzt nicht hier Teil 2 reinpfeifen wollen und euch darauf freuen. Aber erst kommt die Werbung. Da haben wir ja auch schon viele Themen beleuchtet rund um ja, Kayas Alltag in ihrer alltäglichen Arbeit mit Kindern, mit Kleinkindern, mit Familien und irgendwie, wo da eine gewisse Übertragbarkeit in das eigene Erwachsenenleben oder auch in die Trauer oder in die Emotionen ist. Und da werden wir nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen in den dann gleich kommenden circa 60 Minuten. Wir sind ja stehen geblieben in der letzten Folge bei meiner Aussage, wie geil wäre es, wenn es so ein dreischrittiges Trauerrezept gäbe, im Sinne von zack, 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 Trauer durchgespielt, fertig, weitermachen. Und ihr werdet gleich hören, Kaya sagt denn ja, das gibt es ja. Also das klingt jetzt ein bisschen baity, nicht so krass.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Oh mein Gott. Das ist ja so aufregend.
Es gibt halt so, wie soll man sagen, Tipps oder Leitfäden, wie man da mit Emotionen ganz gut umgehen kann. So, da werden wir dann gleich weiter reinhören. Jetzt aber mal kurz zum Wochenende zurück. Ja, es war Megamarsch. 50 Kilometer in 12 Stunden, sprich bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 km/h. 10 Stunden Bewegungszeit, 2 Stunden Pausenzeit. War eigentlich zu zweit mit Tim zusammen geplant. Tim ist aber aus Gründen ausgefallen, aus persönlich-privaten Gründen. Was wir ihm da jedoch zugutehalten können, wollen, müssen, sollen, dürfen. Die Tickets waren bereits gekauft. Ich hatte die für uns besorgt. Ich hatte sein Geld für sein Ticket auch schon erhalten. Ich hatte sein Ticket aber noch und Tim hat dann zu mir gesagt, als er sich gegen den Marsch entschieden hat, das war eine bewusste Entscheidung, es war kein Krank überhaupt, dass wenn ich das verkaufen wollen würde, ich den Erlös auf das Sternwegekonto legen könnte. Ich habe dann letzte Woche Montag oder Dienstag spontan entschieden, dass ich jetzt mal eben versuche, das zu verkaufen. Davor hatte ich irgendwie keinen Nerv drauf wegen Kapazitäten. Und ich habe es dann tatsächlich kurzfristig verkaufen können und konnte dadurch einen mittleren zweistelligen Betrag.
Oh, ja?
Ja, habe ich dir da erzählt, oder nicht?
Nee.
Ah, konnte ich einen mittleren zweistelligen Betrag für das Sternwegekonto generieren.
Du erzählst mir ja nichts.
Ich habe dir sogar erzählt, dass ich versuche, das zu verkaufen.
Das weiß ich. Und ich weiß auch, dass das zu Sternwege gehen sollte. Aber ich weiß nicht, was es generiert hat.
Ach so.
Ich habe aber auch nicht
mittlerer zweistelliger Betrag. Angefragt. Jetzt mal du als Bankkauffrau, was bedeutet das?
bin keine Bankkauffrau.
Als Bürokauffrau mit Weiterbildung zur hoffentlich Finanzbuchhaltung.
Naja, und bei so eine 50 Euro.
Ziemlich glatt 50 sogar, genau. Dafür danke an Tim. Nun aber zum Megamarsch. Ich war im Vorwege ziemlich aufgeregt, denn erstmal seit 2 Jahren nichts in die Richtung gemacht. Ja, nicht mal meinerseits wirklich sportlich aktiv gewesen. Ich glaube, das höchste der Gefühle war wirklich vor 3 Wochen diese 15 Kilometer Fahrradtour.
Ich würde deine Spaziergänge schon mit reinzählen.
Ja, aber die sind ja mit 3 Kilometern auf einer halben Stunde verhältnismäßig oder vergleichsmäßig klein.
Ja, also ich sag mal so mit Beginn der Schwangerschaft oder so, oder allgemein, ich glaube Anfang 24 hast du gar keinen Sport mehr getrieben.
Na, erst kam, glaube ich, die Beschäftigung dazu. Also erst kam es durch, ich muss mal gerade überlegen.
Ich weiß es.
Warte, 24 war ja mit der Kündigung, genau. Das heißt, da war es beruflich noch irgendwie sehr wild und turbulent. Und als sich das gerade in ruhige Bahn gelenkt hat, kam ja dann der Schwangerschaftskipppunkt mit PTBS und so weiter. Und von da an war irgendwie alles anders. Ja. Jedenfalls, lange Rede, gar keinen Sinn, um mal dich zu zitieren. war da in den letzten 2 Jahren sehr wenig sportliche Aktivität, außer halt Spaziergänge mit Mats, ohne Mats, jetzt seit Januar jeden Abend 3 Kilometer. Aber wenn man das mal im Verhältnis zu so einem Megamarsch oder einer Radtour setzt, verhältnismäßig kleine Aktivitäten. Das war so der erste Grund, warum ich Respekt davor hatte. Dann kam dazu, ich habe mal dann in meine Wander-App geschaut, wie ich vor 2 Jahren unterwegs war. Und ich hatte ja schon 24 bis 23, als ich 3-mal an den Start gegangen bin, an der Ostsee, in Bremen und in Berlin, habe ich dir auch mal gesagt, so ein bisschen den Traum, mal unter 8 Stunden zu laufen. Das ist dann meistens aber daran gescheitert, dass ich so im letzten Drittel der Strecke
gekämpft hast.
Häufigst eingebrochen bin, beziehungsweise sehr ins Kämpfen geraten bin.
Da musste ich dich motivieren.
Genau.
Motivieren.
Ja, motivieren kannst du mit Mats machen. jedenfalls habe ich denn mir die Zahlen rausgekramt, habe gesehen, ich war vor 2 Jahren 8 Stunden 20 auf der Strecke mit einem Schnitt von ca. 6,1 km/h. Und dann habe ich geguckt, was ich für kleine 8 Stunden bräuchte. Das wären 6,3 km/h am Schnitt. Und das war schon mal so der erste Schüttelpunkt, weil das war so, okay, 0,2 km/h schneller als vor 2 Jahren. Das ist für keine Aktivität seitdem ganz schönes Brett, das zu bohren ist.
Ja, ich würde da nochmal kurz einhaken. Keine Aktivität heißt ja bei dir eigentlich, du machst halt ja nichts im Sport. Sinne. Aber wenn ich dann noch zurückdenke an deine PTBS, wo du hier einfach nur gelegen hast, also du hast ja wirklich kräftig abgebaut, also kräftiger abgebaut als in einem normalen Alltag, wo du halt keinen Sport machst.
Also ich glaube, ich habe in dieser Endphase der Schwangerschaft mit der PTBS ordentlich Muskeln gegen Fett eingetauscht.
Ja.
Und da bin ich jetzt wieder raus, egal. Anderes Thema machen wir in den nächsten Folgen. Da habe ich auch noch ein kleines Side-Project, aber das machen wir dann. Jedenfalls, das war so das erste dicke Brett. Dann habe ich in die Wetterprognose geguckt, weil das Schlimmste, was hätte passieren können, wäre Regen gewesen. Das hätte mich komplett gekillt, glaube ich. Aber es sollte trocken sein. Das Problem ist, wenn es richtig trocken sein soll oder wenn es richtig trocken ist, dann ist das wie, wenn du die Haare trocknen willst. Da brauchst du einen Föhn. Wir sind an der Ostsee, wir sind an der Küste, also war Wind angesagt. Ich sage bewusst Wind und nicht Sturm, weil Sturm war es nicht, es war Wind.
Nur 60 km/h oder so.
Ja, es waren, glaube ich, Windstärke 5 bis 6. Das war dann das nächste Ding so in der Wetter, wo ich dachte, uha. Dann habe ich reingeguckt, habe aber gesehen, der soll aus West-Nordwest kommen. Das hat für meine Laufrichtung bedeutet, tendenziell, wenn man dem Wind ausgesetzt ist, eher Rücken bis Seitenwind, beziehungsweise Seiten bis Rückenwind, wie rum man das nun sieht. Außer nachher auf dem letzten Stück, wenn die Schleife gen Grömitz abknickt, dann läufst du nochmal entgegen, aber naja, halb so wild. Das war dann, wo ich dachte, okay, wieder gut. Dann kamen die Temperaturen dazu. Ich wusste, das Wetter ist trocken, das Wetter ist gut, aber nur so, oh, ich glaube 15 Grad an der Spitze waren angesagt, 13. Ja, irgendwie so. Mit dem Wissen dazu, dass der Wind meist kalt ist oder frisch ist aus der Richtung. Dann bin ich auch noch Freitagabend meine übliche Runde gegangen, nur halt am Zeltplatz. und habe gemerkt, dass das ganz schön zugig und frisch ist ohne Sonne.
Mhm.
Das heißt, meine Angst, ich muss wirklich sagen, Angst in dem Fall ist größer geworden. Und ich hatte echt Bedenken, in den ersten 1-2 Stunden direkt abzuknicken. Ja, dann bin ich morgens aufgestanden, bis du hast mich geweckt, ich bin aufgestanden, habe mir meine ganzen Sachen rausgelegt, habe meinen Rucksack gepackt, habe mir mein vorher zusammengestelltes Lauf-Equipment angezogen, hatte mir ein Taxi bestellt, bin dann zum Taxi gegangen, habe da schon gemerkt, ja gut, aber mit Sonne ist angenehm, ist auszuhalten. Dann war ich die ganze Zeit, 2-3 Tage davor durchgehend am Struggeln, so, was hörst du beim Megamarsch? Weil ich habe schon die verschiedensten Märsche gemacht mit den verschiedenen Medien auf den Ohren. Sprich, das ging von einer Podcast-Reihe über einen Prozess zur Beihilfe zur Selbsttötung. Justitias Villa heißt der Podcast übrigens, sehr interessant. Über Chill-Out-Playlisten, über Rock-Playlisten, über Hardstyle, über Pop-Playlisten. Also ich habe wirklich schon alles durchprobiert. Und ich muss sagen, es kann alles funktionieren. Es hängt stark davon ab. Was?
Du sollst aufhören zu knibbeln.
Ach so. es hängt stark davon ab, in was für einer Stimmung du bist. Ich würde sogar sagen, es hängt teilweise vom Wetter ab, was für Musik funktionieren kann. Es hängt davon ab, in was für einer Stimmung du gerade bist. Also zum einen die Stimmung so, was brauchst du gerade? Zum anderen die Stimmung, was holt dich gerade ab? Weil im Idealfall, wenn du was hörst, hörst du ja was, was dich so ein bisschen Zeit und Raum vergessen lässt.
Mhm.
Wodurch die Kilometer so vorbeifliegen. Und ich habe dann morgens im Taxi irgendwie so einen Impulsgedanken gehabt. Okay, ich glaube, heute fängst du auf jeden Fall mit Hardstyle an, um direkt aus dem Start raus so ein bisschen pushen zu können. Und tatsächlich hat sich dann rausgestellt, dass Hardstyle the way to go für den ganzen Marsch war und mich übelst getragen hat. Wie habe ich so schön gesagt, ich habe allein auf den ersten 2 Stunden bis zum Zeltplatz, die ersten 20 ersten knapp 3 Stunden bis zum Zeltplatz in den ersten 20 Kilometern dermaßen viele Leute aus der vorigen Startgruppe, ich nenne es immer so schön, aufgefressen. Also bin da einfach vorbeigemäht in meinem Tempo. Und habe dann zwischendurch raufgeschaut und gesehen, ich habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 6,9 km/h gehabt und es hat sich ultra leicht angefühlt. Dann das Wissen dazu, dass die meisten heftigen Anstiege schon in Scharbeutz hinter mir lagen. Dann nochmal dick in Sirksdorf am Hansapark schon bewältigt waren. Und ich wusste, alles, was jetzt noch an Anstiegen kommt, ist wirklich im moderaten Bereich. Gut, von Anstiegen im moderaten und heftigen Bereich bei uns im Norden zu reden, aber im Verhältnis zur Strecke im Gesamtbild. Mhm. Und was mich die ganze Zeit angetrieben hat, wir hatten ja vorher besprochen, dass wenn ihr im Ziel auf mich wartet, dass ich gerne vorm Zieleinlauf Mats in Empfang nehmen möchte, um mit ihm an der Hand, auf den Schultern, auf dem Arm, wie auch immer, durchs Ziel zu gehen.
Mhm.
Und ich habe die ganze Zeit, die ersten 1-2 Stunden, mir dieses Bild vor Augen visualisiert. Also wenn ich daran gedacht habe, dass ich das so machen möchte, ist automatisch immer so ein Film in meinem Kopf abgelaufen.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Und das Heftigste war aber, dass die Endszene von diesem Film, der da abläuft, nicht irgendwie eine Umarmung mit dir war oder so, sondern immer ein Fall auf die Knie, also quasi ein Zusammenbruch vor lauter Emotion mit einem, wenn ich jetzt Heulanfall sage, meine ich es nicht negativ.
Aber ich muss gestehen, ich habe zu deinen Eltern auch gesagt, dass ich vermute, dass du, wenn du durchs Ziel läufst mit Mats, dann weinen wirst.
Richtig, das war auch immer das nächste Bild, was mein Kopf automatisch an diesen Film rangepackt hat. Was mich dann dazu gebracht hat, dass ich fast beim Marsch weinen musste, aufgrund der Bilder, die ich im Kopf hatte.
Och Götting.
aber es ist dann, Spoiler, nicht passiert, aber nicht, weil ich es verhindert habe oder so, sondern einfach, ich habe einfach alles laufen lassen und es ist halt nicht passiert so, ne?
Na, war halt eher so die Freude.
Freude, Erleichterung, denn war natürlich, ich wusste ja auch nicht, was für eine Situation da passiert. Also, dass der Moderator da die Situation auch komplett aufnimmt und begleitet.
Oh, das war richtig toll.
Da war ich ja auch nicht drauf vorbereitet in dem Sinne. Aber dass ich Mats da in Empfang nehme und der Moderator im Zieltunnel sagt halt so, da werden Prioritäten gesetzt, erst das Kind und dann wird durchs Ziel gelaufen. Und dann haben sie mit Mats auf meinen Schultern die Medaille übergehängt. Das Video werdet ihr auch noch auf Instagram sehen, sobald ich es geeditet habe, wegen Gesichtspixeln und so. Ja, das waren alles so Sachen. Dann gab es einen absolut ultimativen Tiefpunkt. Das war nach einem Strandstück, so nach ungefähr 30 Kilometern. Da ist mir quasi das linke Sprunggelenk, ich vermute mal aufgrund einer Bänderreizung, Dehnung, wie auch immer, abgeschmiert. Ich habe aber den Moment nicht mitbekommen, wo das passiert sein könnte, also wo ich mich vertreten habe oder so. Das hat dazu geführt, dass ich aus meiner gewohnten Geschwindigkeit raus musste. Und bei mir ist es so, wenn ich aus meiner gewohnten Geschwindigkeit nach dieser langen Distanz raus muss, dann geht das richtig fies auf die Muskeln. Also das Leichteste für meinen Muskelapparat ist dann, wenn ich in der Geschwindigkeit bleibe. Egal wie fertig ich bin. Und da habe ich dann so die Fälle davon schwimmen sehen. Ich war richtig frustriert, ich war angepisst, ich habe befürchtet, deswegen abbrechen zu müssen. Hatte dann die Idee, zu den Johannitern zu gehen, an der Verpflegungsstation, mir mein Sprunggelenk tapen zu lassen. Das Problem daran war, im nächsten Gedanke, dass ich dafür die Kompressionssocke ausziehen muss, damit sie das vernünftig tapen können. Und ich wollte auf keinen Fall meine Socken ausziehen müssen. vor dem Hintergrund, falls da Blasen wären, dass es dann richtig schlimm
ja,
wird.
Ja, das ist der Tod.
Jedenfalls habe ich mich dann auf einer Bank im Schatten dazu entschieden, erstmal den Strandsand aus meinen Schuhen zu klopfen, mir eine Ibo 600 reinzupfeifen gegen den Schmerz. Und ich habe an meinem Sprunggelenk rumgedrückt, rummassiert, rumgestrichen, bis es einmal kurz so knack machte, ich aufstand, einen Test unternommen habe und feststellen durfte, dass ich anscheinend eigenständig eine Art Blockade gelöst habe und es danach wieder wie von Geisterhand selbst lief. Und das war auch dann so bei ca. Kilometer 35 so ein Moment der zweiten Luft. Also ich habe auf einmal wieder so viel Euphorie, Elan und Antrieb verspürt, dass ich dann wirklich über die letzten 15 Kilometer drüber geflogen bin. Und selbst bei Kilometer 45, je nach Track, der im Podcast gerade auf meinen Ohren dröhnte, einfach ein breites Grinsen aufgelegt habe, das nicht nur kam, weil ich es mir aufgesetzt habe, sondern weil es einfach von innen irgendwie da war. Wir haben auch schon gesagt im Nachhinein, ich glaube, ich habe noch nie so gut meine Ankunftszeit prognostiziert.
Nee.
Also du kennst das eher so, dass ich dir sage, dann und dann bin ich wahrscheinlich im Ziel und ich komme so anderthalb, zwei Stunden später.
Wenn ich mich an den ersten aus dem Marsch erinnere, da bist du von Grömitz nach Scharbeutz.
Ja, da wurde es immer später.
Und dann bin ich nach Scharbeutz gefahren, wir waren komplett alleine, also wir hatten keine Freunde da, war auch keine Familie mit dabei, also nur wir beide haben da theoretisch Urlaub gemacht in dem Sinne. Ja, und dann saß ich da am Ziel, hab mir zwischendurch ein Eis geholt.
Wir wollten das jetzt nicht so ausufern lassen.
Ja, entschuldige.
Wir sind also immer noch bei einem Intro von einer Folge.
Entschuldige. Ja, also
jedenfalls, ich habe es sehr gut
gedauert.
Das zeigt einfach auch, wie viel alles passte.
Gott,
und ja, es war für mich einfach insgesamt ein sehr emotionaler Marsch, weil, wie gesagt, es war so ein Full-Circle-Moment nach 2 Jahren, nach dieser echt Arschlochphase, darf man so nennen. Es ist irgendwie an diesem Tag ganz viel zusammengefallen. Gefühlt war es so, egal was passiert ist, es gab ein Gegenmittel, es gab eine Lösung. Was keine Lösung brauchte, war einfach noch besser. Ja, es hat einfach alles gepasst. Und wie gesagt, wenn es ein Problem gab, dann gab es eine Lösung. Und ich habe einfach auch, glaube ich, einen Teil der letzten 2 Jahre einfach auf der Strecke gelassen. Also nicht im Sinne von zurückgelassen, sondern abgelegt. Einfach gesagt, so, du kannst dich hier auf der Bank setzen, bleib mal hier, ich gehe weiter. Und abschließend muss ich sagen, es war ja auch so, das erste dicke emotionale Ding, nachdem ich die Medikamente zu 100% abgesetzt habe und nachdem auch so 2 Wochen ins Land gegangen sind, das heißt, die Absetzwirkung tritt auch wirklich langsam ein, sowohl im Nebenwirkungsbereich als auch im alles wird wieder ein bisschen normaler Bereich. Und was auf jeden Fall ein krasser Unterschied ist, dass das Serotonin-Level einfach nicht mehr dauerhaft oben ist, sondern der Körper wieder einem gewissen Spiegel unterliegt, der mal höher, mal niedriger ist. Und das merke ich momentan extrem bei Musik. Tracks, die ich auch in den letzten 2 Jahren häufig gehört habe, die mich auch in den letzten 2 Jahren berührt haben, lösen jetzt halt sofort so einen Gänsehautschauer aus oder so. Und genauso ist es mit Gedanken, wie zum Beispiel an den Zieleinlauf oder so. Deswegen hat mich das wahrscheinlich so gecatcht, weil ich einfach auf einem anderen Serotonin-Level unterwegs war. Aber es war ein Erlebnis für die Bücher. Und ich hätte mir diesen Tag im Vorwege, glaube ich, kaum schöner ausmalen können. Und du hast es ja auch, ich habe es ja auch mal gesagt, wie emotional es für mich war oder ist während dem Lauf. Und selbst du hast ja, obwohl ich nicht mit dir offen drüber gesprochen habe,
wir hatten ja gar keine Zeit, wirklich
gesagt,
darüber zu reden,
dass du das trotzdem gemerkt hast an meinem Verhalten.
Ja, definitiv.
Und ich glaube, das spricht eigentlich Bände. Wenn du das merkst, ohne dass ich offen darüber spreche, ist das schon ein Zeichen.
Ich habe immer nur gehofft, dass wenn du mit ihm durch das Ziel gehst, dass er da auch mitspielt. Das war meine größte Sorge.
Da war ich aber darauf vorbereitet, dass wenn das Ziel voller gewesen wäre und die Leute links und rechts applaudieren und so, dass ihm das zu viel werden könnte. Mhm. Das habe ich, selbst das gehörte vor zu dem Film dazu, der in meinem Kopf ablief. Also selbst da war ich vorbereitet.
Aber war ja nicht so, weil du ja eh alle hinter dir gelassen hast.
Genau. Und das dazu, das war mir wichtig, das einmal möglichst live im Podcast zu verarbeiten. Dadurch ist die Folge jetzt ein bisschen länger als geplant. Aber ich glaube, ihr habt auch keinen Schmerzen mit 1:20 ungefähr.
Nö, notfalls machen wir so kurz einen Cut, nachdem hier, was wir hier sabbeln.
Ja,
und dann
könnt auch jetzt ein Päuschen machen und dann startet ihr den Teil 2 mit Kaya.
Eine Pinkelpause oder so.
Und deswegen wünschen wir euch jetzt eine schöne Woche. Die wünschen wir euch in einer Stunde nochmal, wenn der zweite Teil mit Kaya endet. Macht aber nichts. Aber jetzt so quasi live eine schöne kurze Woche. 1. Mai steht vor der Tür.
Ja.
Bei uns der Beginn des Elternzeitmonats nochmal gemeinsam 24/7 aufeinander.
Ganz ohne Arbeit von uns allen.
Ja, so ganz ohne Arbeit.
So ohne Arbeit
nur,
mit
nur
Geld verdienen.
Nur Care-Arbeit. Und in diesem Sinne viel Spaß mit Teil 2. Habt eine schöne Zeit. Meldet euch, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Und jetzt kommt für euch der altbewährte, allseits bekannte Gong.
Ja, im Grunde gibt es so einen Weg, aber der ist halt erstmal schmerzhaft, wenn man den anfängt, weil wenn man erstmal seine Gedanken und Emotionen genauer anschaut, dann denken andere, oh, hier gibt's was, ich komme auch mal vorbei. Mhm. Und dann, wenn man das Fass erstmal aufmacht, das sollte man in einer stabilen Phase anfangen. Und da wundert man sich, was dann noch alles hochkommt. Das habe ich jetzt, ich mache gerade nochmal so ein Kurs, so Body and Soul, wie das alles so miteinander zusammenhängt und irgendwelche Symptome, sie nennt das immer Körpersensation, finde ich irgendwie auch ein ganz nettes Wort. Ist nicht so krankheitsbehaftet irgendwie direkt. Und nicht jedes Ziehen ist ja immer gleich eine todbringende Krankheit, sondern ist ganz viel mit Psychosomatik. Und das hattest du ja auch schon mal erzählt mit deiner Schulter oder so irgendwie.
Rippen, die regelmäßig blockieren in der Brust.
Genau, und also wenn ich das höre, so aus meinem Arbeitskontext, denke ich immer, okay, da kann man natürlich mit Physio, Osteopathie, was weiß ich, da allem vorgehen. Aber wenn das immer wieder kommt, dann ist auch das nur Symptombehandlung. Und da darf dann auch nochmal hintergeguckt werden. Dann kann man auch ein bisschen gucken. Es geht jetzt ein bisschen in meine spirituelle Richtung, aber
ist dann noch
links, rechts, na, so emotionale Seite oder eher so der Kopf, der da irgendwie
arbeitet. Das ist ja so, wie du
arbeitet.
Sollst ja unter deinem Brustkorb greifen quasi. Wenn es rechts hart ist, dann war's, kriege ich nicht mehr zusammen, habe ich mal gehört. Und wenn es links fest ist, ist es halt das andere.
Mhm.
Das eine war Herz, das andere war Magen quasi, also Darm, was halt anspringt auf
Darm. Darm ist dann auch eher Kopf.
Genau. Mhm. Und ich hatte das Thema, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in der Folge war, wo ich woanders zu Gast war oder so. Jedenfalls, also ich habe ja auch immer mal überlegt, ich hätte Bock, mich halt auch nochmal so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, medizinisch weiterzubilden, aber irgendwie so ein bisschen schon auf dieser medizinischen Ebene.
Mhm.
Und ich habe immer lange so überlegt, so was könnte was sein, was mich interessiert, wo ich mich auch mit identifizieren kann. Und mittlerweile bin ich so auf dem Trip, wenn ich was machen würde, so in Richtung Psychosomatik, weil ich in meiner PTBS halt wirklich 100% überzeugt bin, dass ganz viele körperliche Symptome einen seelischen Konflikt zu grundlegen haben.
Ja, auf jeden Fall. Da kann ich auch einfach aus Erfahrung sprechen. Ich hatte auch PTBS, da kann ich mich dir anschließen. Depressionen, da, ich weiß nicht, einmal die Woche bei der Hausärztin am EKG, weil ich dachte, das war's jetzt. Und da hatte ich das Glück, dass die einfach sehr einfühlsam war und nicht gesagt hat, oh Mensch, sie schon wieder, sondern sie meinte auch, sie glauben ja nur dem Bild, wenn das in Ordnung ist, 3-4 Tage. Und dann merke ich ja aber, dass trotzdem was ist. Und da dann gegen anzugehen, oder was heißt gegen anzugehen, sondern dafür etwas zu machen und dieser Gedanke, das nicht weghaben wollen, sondern das verstehen zu wollen. Solange wir irgendwas weghaben wollen, richten wir unseren Fokus darauf und unsere ganze Energie geht dahin. Und dann ist das so ein Rotweinfleck auf dem Teppich, da schrubben wir dran rum und wundern uns, warum der weiße Teppich komplett rosa gefärbt ist. Aber wenn man das einfach denkt, ja mein Gott, war ein netter Abend, jetzt ist da halt ein Fleck im Teppich, irgendwann sieht man den nicht mehr. Und so ist das mit diesen ganzen psychosomatischen Geschichten auch, wenn man lernt, wie der Körper so funktioniert, auch so ein bisschen mit den Muskeln und Nerven und Blutversorgung und diesen ganzen Geschichten, dann denkt man, kommt man ganz schnell irgendwie auf die Idee, ah, okay, gut, ich hatte jetzt eine anstrengende Woche, warum auch immer, am besten beide Kinder krank und struggle mit der Arbeit, weil wir das irgendwie doch nicht so richtig gut aufgeteilt bekommen haben, wie wir uns das eigentlich dachten. Und dann fängt irgendwie an, der Nacken zu ziehen. Mhm. So, und dann dachte ich immer, naja, vielleicht habe ich auch Zug bekommen oder komisch gelegen. Und dann denke ich, nee, ich bin einfach unter Dauerspannung. Ganz klar, dass der Körper da irgendwie reagieren muss, wenn ich nicht auf meine Gedanken höre, ey, das ist ein bisschen viel, dann sagt der Körper, gut, wenn die da nicht drauf hört, dann muss ich hier irgendwie mit Symptomen gegenkommen. Und das kann dann irgendwann, weiß nicht, entwickelt sich eine Migräne oder so chronische Rückenschmerzen, irgendwelche Entzündungen in Gelenken oder so. Das sind alles so Sachen.
Ich hab Zähne.
Ja, vor allem, was ich so schade finde, oder ein Großteil der Menschheit ist ja sehr analytisch veranlagt, beziehungsweise vor allem wissenschaftlich. Das heißt, diese Menschen oder ein Großteil ist so gepolt, es gibt für alles eine Erklärung, es gibt für alles ein Gegenmittel und so weiter. Bisschen blöd, dass es dann für manche Sachen im Leben keine gibt, das ist dann für viele auch schwer aushaltbar, für mich auch. Und dann kommen wir zu der psychosomatischen Geschichte. Und dann sind wir ganz schnell auf dieser Hokuspokus-Ogodogoschiene, was aber völliger Schwachsinn ist, weil Psychosomatik ist tatsächlich kein Hokuspokus, sondern das ist mittlerweile erforscht, das ist evidenzbasiert. Ja. Und es macht auch nur Sinn, weil natürlich, wenn ich unter Dampf stehe, egal wodurch, dann habe ich wahrscheinlich einen höheren Muskeltonus in gewissen Bereichen des Körpers. Also für alle, denen das jetzt so war, Muskelspannung, ich habe mal Sport-LK gehabt, tut mir leid, Muskelspannung. Wenn ich eine Muskelspannung habe, dann habe ich automatisch auch irgendwo eine Disbalance. Das geht immer einher.
Ja.
Die habe ich allein schon, wenn ich rechts Fuß, Rechtshänder, links Fuß, Linkshänder bin oder was auch. Selbst da habe ich immer, also ich glaube, 90% der Menschen, die nicht irgendwie Sport treiben, haben eine Disbalance. Das ist einfach naturgegeben. Mhm. Und dann hast du vielleicht noch natürliche Sachen, die dir so genetisch bedingt mitgegeben werden, wie ein Beckenschiefstand oder was weiß ich. Oder gerade bei Frauen ist es ja auch gerne mal genommen, dass eine Geburt sowas begünstigen kann und nachhaltig beschädigt. Ich muss da immer an deinen Bruder denken, der deine Mutter zerlegt hat.
Wie sie das anhört.
Ja, also.
Sie ist Becken verschoben.
Ja.
Ja.
Ja. Und das ist ja auch.
Oder ausgerenkt sogar, ja, irgendwie sowas. Ja, es gibt ja auch Körpertrauma, ne? Also, dass der Körper sich das dann eben speichert und merkt, ja.
Jedenfalls wollte ich sagen, und für diesen Bereich verschließen wir uns, obwohl der eigentlich so erklärbar ist, weil das ist ja auch so, wie viele irgendwie vor Osteopathie Angst haben. Dabei ist Osteopathie total logisch. Da guckt jemand, du sagst jetzt, ich habe Schmerzen im linken Knie, dann bewegt er dein Knie und der weiß halt, wo das Knie hingeht, von dem Sehnen, von dem Muskel und wie die mechanische Kette ist. Das heißt, er weiß genau, wo er anfassen muss, damit er merkt, wie sich die Muskelspannung verändert.
Mhm.
Das ist keine Hexerei. Das ist Physik,
ja,
wenn du so willst. Was natürlich ist, du musst eine gewisse Begabung haben, damit du dieses Gespür dafür hast. Und ich glaube, damit steht und fällt es, ob du guter ob du guter Osteopath oder Osteopathin bist oder nicht.
Ja.
Und ich bin zwar von unserem total überzeugt, weil ich zum Beispiel bei unserem auch weiß, ich schilder den 10 verschiedene Stellen die Wehtun und der macht nie dasselbe.
Mhm.
Das heißt, irgendwie ist er jetzt nicht der nach Schema F arbeitet. Und es ist halt manchmal auch voll witzig zu beobachten, was für ein normaler Beruf das ist, im Sinne von, dass auch der manchmal dasteht und sich überlegt, ey, jetzt habe ich irgendwie alle Punkte abgeklappert. Ich habe hier 20 Hebel versucht, um die Blockade zu, ich krieg sie nicht raus. Und dass auch der da manchmal so ins Verzweifeln kommt, wie wir es halt in unseren generischen 0815 Jobs tun, ne?
Ja. Aber das habe ich an meinen Begleitungen auch, wenn dann die vorwiegend Mamas, aber auch immer mal ein Papa dazwischen, dann kommen und sagen, ja, irgendwie, ich habe hier so das Wehwehchen und dies Wehwehchen und wir machen am Anfang immer so eine Bestandsaufnahme sozusagen, einmal so, wie geht's dir mental auf so einer Skala, damit man das am Ende einmal vergleichen kann. So ein Mensch ist ja immer so, wenn sich Dinge verändern ins Gute, dann ist es nicht so bewusst, als wenn irgendwas so richtig den Berg runtergeht. Genau. Und das ist dann spannend zu sehen, dass die dann innerhalb von wenigen Tagen manchmal auch schon am nächsten Morgen, wenn ich dann eine Sprachnachricht kriege, am Anfang dachte ich immer, oh Gott, was habe ich jetzt kaputt gemacht? Aber oft sind es dann irgendwie Sachen.
Nein, die wollen Geld zurück.
Ja, erste gute Nacht seit keine Ahnung oder so.
Mhm.
Und wir haben ja nur in Anführungsstrichen gesprochen und bewusst gemacht. Also dieses Bewusstmachen ist ja schon total wichtig. Und das ist irgendwie, das liebe ich jetzt an meinem Job, dass ich so schnelle Erfolge sehen kann mit denen zusammen und aber auch langfristige. Also ich bin ein systemischer Coach, ja, unter anderem auch noch, mache systemische Familienarbeiten und Aufstellung. Und was sich da dann teilweise direkt verändert, auch für die Kinder und fürs ganze Umfeld, obwohl ich ja immer nur mit der einen Person arbeite, wer kommt mit, hier, mach mal mein Kind heil, mit denen komme ich nicht zusammen. Also wenn ich das schon da raushöre, weiß ich, okay, das wird nicht zielführend.
Mhm.
Wenn ich dann sage, naja, ich möchte aber nur mit dir arbeiten, auch wenn das Kind das vermeintliche Problem ist, mache ich nicht. Ich arbeite einfach nicht mit den Kindern. Wenn die
Erwartungshaltungen unterschiedlich sind,
dann kommen wir nicht zusammen.
Kinder sind meist eher ein Symptom.
Genau, ja, immer. Immer.
Hast du ja vorhin gesagt, so ein Symptom.
Ja, genau, ja.
Ist einfach so, weil das, Kinder sind das Produkt ihrer Erziehung. Und das ist, glaube ich, ganz vielen Eltern einfach nicht bewusst.
Ja, und noch nicht mal Erziehung kann man ja immer irgendwie so immer nett Hallo und Danke und Tschüss sagen und so. Aber es sind ganz viele zwischenmenschliche Geschichten ja auch. Wie geht Mama mit Papa um? Wie geht Mama andersrum? Papa mit Mama um?
Ja, ist ja auch,
all solche
also für
Sachen.
Für mich ist auch das Erziehung. Also ja. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass Erziehung nicht das ist, was ich aktiv mit dem Kind mache, im Sinne von, wo ich mit dem Kind auch interagiere. Sondern Erziehung ist auch, was ich zum Nachahmen anbiete und so weiter.
Ja, das sehe ich ja auch bei uns manchmal. Also bei uns kommt, ich sag mal, die Zuneigung relativ zu kurz, wenn man es um uns rum wuselt.
Also das zwischen ist, uns als Paar.
Ja, also da so eine Umarmung oder so ein Kuss, das ist schon selten.
Mhm.
Aber wenn wir das dann machen, dann guckt er uns auch an und grinst sich total ein und freut sich. Ja.
Ja.
Ja. Also ja, das gehört ja auch mit dazu.
Ja.
Also.
Nee, genau, da hängt einfach so viel mit drin und was man dann so dadurch machen kann, allein in diesen Aufstellungen, wenn man es einfach mal so vor sich sieht, wie viel Struggle man eigentlich so zu bewältigen hat, wenn man immer denkt, boah, ich bin so kaputt und irgendwie schaffe ich gar nichts. Und wenn wir dann meine Tada-Listen statt To-Do, sondern mal Tada, hier, das machst du alles, dann kommt auch so eine, ja, so ein bisschen mehr ein gutes Gefühl dafür und Mensch, ich kann eigentlich stolz auf mich sein, ich was ich alles.
Selbst, ne?
Ja, Selbstliebe ist natürlich Königsdisziplin, aber erstmal sehen.
Immer, das Problem ist, wenn die Leute immer sofort Selbstliebe, wo ich immer sage, fang halt mal schwächer an.
Ja,
also sag ich mal so, sag doch mal, ich bin cool mit mir oder ich.
Das ist auch schon viel.
Ich mag mich oder ich. Ich kann mich gerade gut leiten, so, ne?
Ja.
Und das ist zum Beispiel ein Weg, den ich so die letzten 2, 3 Jahre gemacht habe, dass ich halt heutzutage, wo ich sage, also mittlerweile kann ich halt ein Spiel gucken, kann sagen, ey, bist ein ganz guter Typ geworden, also bist schon dufte. Und wo ich nochmal kurz zurück hin wollte, du hattest vorhin den einen Punkt erwähnt, wo es darum ging, ja, auch so ein bisschen Psychosomatik und überhaupt, dass ganz viele Probleme ja halb so trivial sind, wie die Menschen immer denken, wenn man sich selbst beschäftigt. Und ich glaube, das hat jeder schon erlebt, der mal in irgendeiner Form eine Therapieform begonnen hat. Egal, ob es Psychotherapie ist oder halt irgendwie Coaching oder so. Also ich bin damals zur Therapie gegangen, als das mit meinem Papa in Bruch ging, weil ich gedacht habe, irgendwie ist die letzten 3 Jahre ein bisschen was schiefgelaufen oder die letzten 4, 5 Jahre. Ich musste mal gerade ein bisschen sortieren und dann kann ich so mein Leben weiterleben. Also hättest du mir vorher erzählt, dass ich irgendwann über Dinge schwadroniere, die irgendwie in meinem 10. Lebensjahr waren oder so. Mhm. Also, ich sag mal so, mein Therapeut hat immer gefragt, wie ist es gerade und worüber möchten Sie heute reden? Ich gebe es zu, ich war irgendwann genervt von dieser Frage, weil ich hatte einfach keinen Bock mehr, mir zu überlegen, was ich heute machen möchte. Sondern ich habe mir eigentlich zwischendurch so Tage gewünscht, wo der einfach zurückkommt und sagt, so, heute machen wir das.
Aber es zeigt eigentlich einen guten Therapeuten aus, wenn er genau das nicht macht, weil ja. Du musst ja an dir arbeiten. Das ist ja das, was ich von Therapie denke. Genau, ja, jedenfalls, dieses mach mich gesund, ja, ist genau so, wie beim Arzt.
Egal, wie tagesaktuell das Thema war, was ich ihm präsentiert habe, egal, ob es aus dem beruflichen Kontext kam oder, jedes Mal sind wir bei meinem Vater gelandet. Ja,
oh Gott.
Weil wir jedes, das habe ich dir aufgenommen,
ja, ja.
Weil wir jedes Mal irgendwo in meiner tiefsten Vergangenheit gelandet sind, wo irgendein Verhalten ist, was quasi diese Muster gefördert hat. Ja. Ne? Und das ist einfach, es war anstrengend, ne? Jedes Mal festzustellen, dass ich diese Scheiße, die ich da jeden Tag ausbaden darf, 20 Jahre lang mir ins Hirn gebrannt habe. Wo du dir so wünschst, also auch wieder völlig vorwurfsfrei, aber hätte nicht damals mal jemand auf mich achten können, mir sagen können, ist nicht gut, was du gerade machst, kann in 20 Jahren zu Problemen führen. Nee.
Aber irgendwann, also jedes Verhalten hat ja immer einen Grund und wird oft irgendwann, also das hat mal Sinn gemacht, irgendwann, um irgendwie ein Überleben zu sichern. Gerade bei den Kindern so in den ersten 7 Lebensjahren, das ist einfach so die Hauptprägungszeit. Und wenn es da einfach...
Neoplastizität.
Genau. Und wenn es da dann eben angesagt war, dass ich laut werden muss, um auf mich aufmerksam zu machen, damit ich irgendwie Gehör bekomme, dann kann das eben passieren, dass das in dem Moment geklappt hat. Jede Aufmerksamkeit ist besser als gar keine.
Der Schein hat recht.
Ja, genau. Wenn sowas sich durchsetzt, dann sind das nämlich die dann irgendwie auch lospöbeln, wenn es an der Kasse nicht schnell genug geht. Oder, weiß nicht, mit dem Chef irgendwie oder Kollegen irgendwie blöd anmachen. Und es ist eigentlich immer, egal mit welchen Themen die Mütter zu mir kommen, es dauert nicht lange, bis wir in der eigenen Kindheit stecken. Das war richtig tief. Und da geht es dann auch nie darum, irgendwie den Eltern Schuld zuzuweisen oder so. Das Ding ist sowieso durch, da kann man nichts mehr dran ändern. Nee. Aber man kann eben seine eigenen kleinen Persönlichkeiten, die man so anteilig in sich trägt, nachbemuttern und bevatern sozusagen. Und da dann eben mit sich selbst ins Reine kommen, weil man sich dann nicht wieder von jemand außen abhängig macht. Also selbst wenn man jetzt sagt, mit meinem Vater war das irgendwie immer ganz schwierig und jetzt versuche ich auf Krampf wieder Kontakt herzustellen, damit der das von früher gut machen kann. Das wird niemals funktionieren, weil man eine viel zu hohe Erwartung hat und auch die haben ja ihre Gründe, weil die auch mit ihren Päckchen kommen.
Vielleicht auch so erzogen wurden, ne?
Eben, vielleicht kennen die das gar nicht anders. Genau. Wer weiß, wie die das erlebt haben als Kinder oder was auch immer. Und das ist natürlich ätzend, wenn man irgendwie dann so zum Produkt da draus wird. Aber da dann eben nicht rumzujammern, oh, ich habe so ein schweres Leben, sondern es dann in diese eigene Hand zu nehmen. Aber es ist natürlich einfacher, jemand anderen die Schuld zuzuschieben, als zu sagen, ich möchte so nicht weitermachen, ich ändere das jetzt für mich. Mhm. Und da kommt man gut hin, entweder mit einer Psychotherapie oder mit einem Coaching, mit einem guten Coaching. Das ist ja leider kein geschützter Begriff, da gibt es auch viele schwarze Schafe. Also, aber da...
Ja, aber ich glaube, der Punkt ist so, es wird sich gerne hinter schweren Kindheiten versteckt.
Ja.
Ich hatte ja so eine schlimme Kindheit. Ich glaube, das Problem ist aber auch, weil wir immer wieder vorgelebt bekommen aus den Medien durch Prozesse bei Kriminalfällen und so weiter, wie oft das halt auch dann niedergeschrieben wird, dass der Täter eine schwere Kindheit hatte oder so.
Waisenkind oder was?
Ja, vom Vater geschlagen, von der Mutter im Stich gelassen, was weiß ich. Aber auch da ist wieder so, was mache ich daraus? Ne? Also ich habe das mit Tim auch gerade beim Pizzaessen gehabt am Wochenende, das Thema. Ich würde von mir schon behaupten, dass ich auf mentaler, psychischer Ebene eine schwere Kindheit hatte. durch die Erziehung, wie sie bei mir gelebt wurde, durch die Schäden, die ich wirklich davongetragen habe. Aber ich tue mich immer schwer, das auszusprechen, weil ich finde, dieser Begriff ist auch gesellschaftlich so ein bisschen vorbelegt durch körperliche Gewalt, durch Suchtprobleme und so weiter.
Ja, richtig.
Das ist aber wieder so wie dieses typische, das Psychische ist halt immer noch sehr untergeordnet in der Gesellschaft.
Mhm.
Und ich bin zum Beispiel bei mir aber auch der Überzeugung, das wirst du vielleicht auch bestätigen können, dass ich erst durch die Therapie jetzt überhaupt die reelle Chance habe, nach meinem Dafürhalten, nach meinem Anspruch, Mats ein guter Vater zu sein.
Mhm.
Oder auch Lou dann respektive.
Mhm. Und
ich glaube, wenn diese Therapie nicht gewesen wäre, hätte ich vielleicht unabsichtlich, unterbewusst diese Erziehungsmuster weiter mitgeführt und hätte sie weitergetragen. Und dadurch, dass ich mir aber all dieser Dinge bewusst bin, die bei mir, ich will nicht mal sagen, schiefgelaufen sind, weil ich glaube einfach, es kann durchaus Charaktere geben, wo diese Erziehung funktioniert hätte. Nur bei mir hat es halt nicht funktioniert und ich bin der Meinung, dass mein Vater einfach Zeit seines Lebens es nicht gerafft hat, welche Sachen bei mir funktionieren.
Mhm.
Weil du weißt es selbst aus unserer Beziehung. Wenn du mit mir machst, wenn du nicht dann, das funktioniert bei mir halt nicht. So bin ich nicht. Ich mache dann komplett dicht und zieh mich raus. Und das hat mir, glaube ich, sehr viele Türen und Chancen eröffnet.
Ja, ich glaube, wir sind auch einfach die Generation jetzt, die diese Dynamiken anfangen zu durchbrechen.
Mhm.
Was ist noch schwieriger macht, weil wir das ja meistens in so einem Prozess anfangen, während wir schon eigene Kinder haben oder irgendwie kurz davor sind. Und dann so zwischen, ich möchte das nicht so machen wie meine eigenen Eltern, aber ich stecke irgendwie schon selber so mittendrin, da ist man einfach teilweise ein bisschen verloren oder auch ein bisschen sehr. Und dann, ja, so diese neumodische Erziehung und mit Bedürfnis orientiert und so, da bin ich ein großer Fan von. Und finde es ein bisschen schwierig, dass das so ja teilweise ein bisschen, also sehr kritisch gesehen wird. Es gibt natürlich auch Bindungs- und Bedürfnisorientierungs-Ultras, bei denen gehe ich auch nicht mit, weil bedürfnisorientiert für mich immer die ganze Familie einschließt und das nicht bedeutet, dem Kind jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Aber das ist, glaube ich, so ein Ding unserer Generation im Moment gerade, dass das schwierig ist, das so ein bisschen zu durchbrechen.
Ja, aber ich glaube, dass es uns zugute kommt, dass der Wandel daran geht, dass man später Eltern wird, weil ich glaube, dass vor allem dadurch, dass wir größtenteils bewusst unsere jungen Erwachsenenjahre kinderlos verbracht haben, so von 20 bis 30, was glaube ich für viele unserer Freunde und so zutrifft.
Für mich nicht.
Es ist ja doch mehr geworden.
Ja.
Und ich glaube, das hilft tatsächlich viel, dass wir diese Kreise durchbrechen, weil wir uns erstmal selbst irgendwie kennengelernt haben.
Obwohl das einigen auch im Weg stehen kann.
Ja, unsere Eltern, also meine sind mit Anfang 20 Eltern geworden. Mhm. Und ich glaube, wenn du einfach gerade aus der Ausbildung kommst und irgendwie gerade anfangen würdest, selbst zu leben und plötzlich sollst du mal Verantwortung übernehmen für neues Leben, ich will jetzt nicht sagen, das ist ja vorprogrammiert, dass das scheitert, aber natürlich ist die Gefahr groß, wenn ich selbst irgendwie gar nicht angefangen habe zu leben.
Ja,
das, da gibt's Vor- und Nachteile, das sehe ich ja gerade auch in meinen Kursen. Das ist ja dafür eine gute Feldstudie. da haben wir natürlich auch immer wieder Mütter dabei, die dann mit Ende 30 oder auch vielleicht 40 das erste Mal Mutter werden. Weiß man auch immer nicht, aus welchen Gründen hat es vorher vielleicht nicht geklappt oder Karriere, was weiß ich, nicht der richtige Partner. Gibt es ja tausend Gründe.
Das größte Fettnäpfchen für Übergriffigkeit. Wie schnell würdest du dich ohne Vorwissen dabei sehen, dass du sagst, na, war Karriere erstmal wichtiger?
Mhm.
Und wenn die dir dann sagt, nee, hab schon 6 Stück zu Grabe getragen, dann stehst du erstmal
darüber. Ja. Nee, genau, also da bin ich sehr feinfühlig gewesen, ja, auch vorher schon.
Das genau, ist halt das.
Ja. Und da sehe ich dann schon, also die Mütter, die dann spät oder später das erste Mal Mütter werden, bei den Vätern weiß ich es nicht genau, weil ich mit denen nicht so viel Kontakt habe, die sind dann teilweise neigen die dazu, so verkopft zu werden, weil die alles richtig machen wollen.
Ja.
Ich.
Also das ist eben so eine Gratwanderung irgendwie. Das ist beides Früheltern sein kann auch dieses Unbedarfte, kann auch nicht schlecht sein. So dieses mega alles wissen und am besten Dr. Google befragen und dann sich ständig einen Platz machen.
Also ich glaube, im Erziehungskontext ist es das, wo wir am meisten aneinander rasseln.
Ja, also ich bin sehr verkopft. Also ich hatte auch am liebsten schon, aber erst nach Lou in der Schwangerschaft, einen Leitfaden gehabt. Wann muss ich zum Arzt? Wann muss ich mir Sorgen machen? Was ich eigentlich noch sagen wollte, meine Eltern sind auch jungen Eltern geworden. Die waren auch 21.
Ich habe ja.
Nee, aber es war eine andere Generation noch. Und mit 32 hatte meine Mutter auch 3 Kids. Und ich hatte mit deiner Mutter nämlich auch gerade das Thema, wo sie auch sagte, weil sie fragte mich wegen dem Essen und so, weil ich da ja relativ vorsichtig bin, was so auch Salz und so angeht. Und dann sagt sie, sie hat sich da früher keine Gedanken drüber gemacht. Die haben halt das Essen nicht jetzt großartig gewürzt an sich, aber ne? Ja, so.
Also ich finde, das finde ich tatsächlich heutzutage anstrengend. Sorry, Mama, falls du das hörst. so dieses, ja, früher haben wir das da auch so gemacht. Ja, aber wenn meine Mutter auf mich bezogen sagt, früher, dann reden wir halt vor 36 Jahren. Wenn ich das in Relation zu Mats setze, 35 Jahre vom Unterschied her. Ja, vor 35 Jahren hatten wir, also es gab Internet, aber nicht haushaltsfähig und so weiter. Das heißt, wir haben heutzutage erstmal eine ganz andere Informationsbasis. Wir haben eine andere Forschungsbasis. Wir haben eine andere Wissensbasis. Und die wird halt genutzt. Dass man dann natürlich Sachen anders macht, angepasst, ist doch klar. Also deswegen tue ich mich immer schwer mit diesem, hat uns früher auch nicht geschadet. Aber tatsächlich ist dieses Verkopfte das, wo wir am meisten aneinander rasseln. Und wo ich teilweise durch die Decke gehen könnte. Weil ich mir sage...
heute wieder passiert.
Also ja, aber das beste Beispiel ist so dieses Babyphone-Thema. Du bist wie so eine Glucke auf dem Babyphone, wenn du es bei dir hast. Guckst da regelmäßig drauf, hast immer den Ton an.
Nee, der ist jetzt aus.
Ja, aber bist gefühlt wie so ein Luchs, so mit den Ohren, so hör ich was. Und ich bin halt tatsächlich so, ich mache das Babyphone auf lautlos, weil ich will das Bild haben, damit ich sehe, ob er irgendwie ein Tuch im Gesicht hat oder so. Und wenn der wach wird und meckert, dann werde ich das schon hören. Also meine geringste Sorge ist, dass ich ihn nicht höre, weil ich weiß, dass ich ihn hören werde.
Ja, das tue ich auch.
Ja, aber du möchtest trotzdem immer den Ton auf dem Babyphone anhaben.
Ja.
Obwohl das Babyphone sogar 3 Sekunden verzögert ist. Also ja, ich höre ihn eher da oben schreien.
Weil der Ursprung eines Babyphones war halt nur der Ton.
Ja, aber wir haben das Bild, stell dir vor.
Ja.
Und heute hatten wir das Thema gerade. Achtung, es wird biologisch genital.
Oh Gott.
Wir hatten ja vor kurzem eine Blasenentzündung bei Mats und sind seitdem ein bisschen vorsichtiger, haben seinen Penis auch ein bisschen mehr im Blick, ob der sich irgendwie verfärbt, rot oder was auch immer. Und heute war wieder so ein Punkt, dass Nicole da so, also ich habe wieder beobachtet, dass er sich ein bisschen mehr in den Schritt greift. Ich bin aber der Meinung, das beobachtet zu haben, vor allem nachdem er gerade
sein Geschäft
verrichtet hat. Sprich, entweder vermutlich, ich möchte ja uns anzeigen, ich hatte da was drin. Oder es kann ja auch einfach jucken, wenn da Kaki zwischen den Pobacken klemmt. So.
Oder was umherrollt.
Du machst denn die Windel und sagst so, oh, die Penisspitze ist schon wieder so rot. Und du hast da mal leicht runtergeguckt, das war da irgendwie so ein bisschen weiß, wo ich sage, ja, ist ein Mann, passiert, haben wir alle mal. Und dass das halt bis zum 4., 5., 6. Lebensjahr dauern kann, bis die Vorhaut da irgendwie zurückgeht und so weiter und tralala. So. Und dann machst du dir immer noch unsicher. Dann richtig, weißt du was? Befragt doch mal Freunde, die Erfahrung mit Jungs haben, also die Jungsmamas sind. Haben wir genug von, schick dir eine Sprachnachricht, warte ab, was die sagen. Entweder sagen die zu dir, geh mal lieber zum Arzt. Oder die sagen, alles völlig normal, mach dir keine Platte. Und was machst du? Sitzt denn, während das Kind ist, mit dem Handy in der Hand da, wofür ich jedes Mal angezählt werde.
Tisch.
Ja, aber ich werde dafür jedes Mal angezählt. Und wenn ich dich frage, was du machst, ja, ich google gerade wegen seinem Penis. Und dann bin ich halt wütend, weil ich das nicht verstehe, dass du mich zuerst Sprachnachrichten schickst und erstmal quasi die Softbasis nutzt, als gleich auf die Google, oh Gott, der Penis fällt gleich ab, Basis zu gehen.
Ja, nee, ach, das. Ja, ich verstehe deinen Ansatz, aber ich wollte mich da jetzt auch nicht wild machen. Also ich wollte nur Erfahrungsberichte lesen.
Ja, weil das Ding ist ja wieder. Ja. Erfahrungsberichte sind halt halbgar, weil du kennst.
Ich will halt nicht deswegen wieder zum Kinderarzt erstmal direkt.
Nee, verstehe ich. Aber dann nutzt doch mal lieber Leute, die vertrauenswürdig sind. Also ich finde, wenn du jetzt Kaya fragst, die einen Jungen hat, oder Tim fragt ja. oder Elisa, dann ist das für mich vertrauenswürdiger als irgendein Forum-Eintrag im Internet.
Was ich problematisch bei dieser ganzen Geschichte finde, immer wenn ich irgendjemandem erzähle, ja, er hat eine Harnwegsentzündung gehabt, aber er ist doch ein Junge.
Ja,
aber klingt doch nur Mädchen.
Ja.
Und ich mir denke, okay, es also ist häufiger, extrem selten.
Ja, genau. Einfach durch die Anatomie, weil die Harnröhre ja einfach viel länger ist, aber es ist nicht unmöglich.
Nein, das nicht.
Im Bereich, sag ich mal, kommt ja auch schneller mit Fäkalien in Berührung,
ja.
wenn du Windelmast oder so.
Richtig. Musst ja nur in die falsche Richtung wischen, dann hast du das Problem.
Ja, oder du hast ein Kind, was sich da unten rumfummelt und sich das auch selber hinschmiert.
Ja.
Das Problem haben wir selbst bei ihm, dass er sich teilweise jetzt mal ganz einfach gesagt, Kacke am Penis schmiert, wenn wir nicht aufpassen würden. Mhm. Ist halt so.
Ja,
ist sein normal. Körper.
Ja, vor allem, wenn da mal keine Binde dran ist, muss er mal gucken, was geht da ab.
Ja.
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 Warum schmecken Füße gut?
Naja, ich habe es erstmal eingecremt.
Ja, das ist schon mal immer eine gute Sache. Kann ja auch einfach durch seine Zähne und so, ne, saurer Speichel.
Er hat heute auch nicht so gut getrunken, also ist das hochkonzentriert.
Ja.
Ja, wir beobachten das weiter.
Das ist eine gute Idee.
Das sind so Themen, wo wir halt aneinander rasten.
Ja.
Wo ich halt so ein bisschen irgendwie der Entspannte von uns bin. Und du halt so, für dich muss es alles irgendwie erklärbar sein.
Ja, und ich bin ja letztendlich diejenige, die in erster Instanz dann mit ihm losrennen muss oder so. Oder wenn du im Büro bist oder so.
Wenn du dir so Sorgen machst, sage ich halt den Fall zum Kinderarzt. Das ist mein gutes Recht in der Stelle. Und tatsächlich muss ich zum jetzigen Zeitpunkt darf ich das noch. Ich muss diese letzten zwei Wochen noch genießen. Aktuell darf ich nur mit Fug und Recht behaupten. Tut mir leid, dass du nur 3 Stunden und nicht 8 Stunden.
Ja.
Ja, aber das ist das wieder mit den beiden Päckchen, die dann irgendwie.
Ja.
So
wo keine richtige, kein Gleichgewicht vorhanden ist.
Das darf auch sein.
Ja,
aber es darf dann ein Umgang damit gefunden werden.
Wobei ich aber auch immer aufgepasst habe, dass ich das nicht zur Waffe mache, weil das gar nicht mein Ansinn ist.
Nee.
Das Einzige, was ich zwischendurch bewusst gesagt habe, wenn du quasi abends sagst, ja, so, mach doch jetzt mal hier, wo ich dann halt, und ich weiß halt, dass du den Tag vielleicht mit Mittagsschlaf gemacht hast, wo ich dann ganz bewusst zu dir sage, tut mir leid, ich konnte mich halt keine 2 Stunden hinlegen. Mhm. Das ist dann wirklich was, wo ich sage, da hat dein Job an der Stelle, wenn wir die Kindererziehung als Job betrachten, Vorteile, den ich halt nicht habe. Aber ich würde nie sagen, dass dein Tag aufgrund dessen, dass du nur 3 Stunden erwerbstätig bist, einfacher ist als mein, weil das ist Quatsch, weil du hast genauso viel Arbeit wie ich mit dem Kind an der Backen um die Ohren, aber ich sag halt, ich kann mich nicht nach 2 Stunden hinlegen und pennen. So. Das ist halt wirklich was, wo ich sage, den Luxus habe ich nicht.
Nee.
Aber sonst würde ich sagen, habe ich es
Oder sagen wir selten, manchmal machst du das.
Ja,
dafür hat Erwerbstätigkeit halt Feierabend und Care-Arbeit halt
gar nicht.
Aber wo ich halt sagen würde, wenn ich jetzt so auf die letzten fast 1,5 Jahre zurückblicke, und das kann ich jetzt ja machen, weil die Elternzeit ja dem Ende entgegengeht, wir haben jetzt im Mai nochmal zusammen frei, du Urlaub, ich Elternzeit, und dann ist es ja wirklich so, dass es...
Ich habe auch Elternzeit noch. Urlaub und Urlaub und Elternzeit.
Achso, ich dachte...
Ab Juni?
Achso, ich dachte... Na, ist ja egal. Jedenfalls...
Bin ich dann raus.
Wollte ich sagen, wenn ich dann an diese 1,5 Jahre Elternzeit zurückdenke, würde ich behaupten, dass ich das nie gegen dich verhandelt habe.
Nee.
Also, dass ich nie der Macho war, der gesagt hat, du mit deinen 3 Stunden Arbeit.
Nee.
Boah, da kriege ich im Delphi, höre ich da Stories, wo ich denke, wow, krass. Also... Mega, dass die den Raum nutzen, den öffne ich dafür ja auch und kann den auch halten, ja. Das ist ja auch immer so das Ding, man sollte nur Räume öffnen, die man auch halten kann. Das kann ich aber mittlerweile, würde ich sagen, ganz gut. Und was ich da manchmal höre, also, dass da so unterstützt, also noch nicht mal, es geht ja nicht um Unterstützung, man ist zu zweit Eltern geworden.
Ja.
Und dann, ja, dass das gar nicht stattfindet. Also wenn da nach 6 Monaten irgendwie Papa noch nie eine Windel gewechselt hat, denke ich so,
ja,
wow.
Ja, so, solche Spezialitäten kennen wir auch tatsächlich.
Was ich halt krass finde, also ja, das so im Nachhinein ist krass, aber es gibt da auch Konstellationen, wo diese Modalitäten im Vorwege abgesteckt sind, wo das quasi, egal ob von einer zur anderen Seite oder wie auch immer, wo das quasi Bedingungen der Familienplanung ist oder so. Und das, ich finde es dann immer krass mitzukriegen, dass denn tatsächlich dieser Kinderwunsch der Frau so groß sein kann, dass es diese Schmerzen, nenne ich es mal, überblendet.
Wenn man da mal tiefer blickt, kann man auch in der eigenen Kindheit häufig den Auslöser finden. Irgendwie ein früher Verlust vielleicht eines Geschwisterkindes oder auch ein Sternenkind vor einem, nach einem, wie auch immer. Mhm. Dass dann der Kinderwunsch kann ein Grund sein, dass das so stark ist, weil in der eigenen Kindheit irgendwas ist oder irgendwas kompensiert werden muss. Mhm. In diesem ganzen systemischen Ding gucken wir auch nach verlorenen Zwillingen zum Beispiel, weil viele Schwangerschaften als Zwillingsschwangerschaft angelegt sind, mhm. mehr als die Hälfte. Ja. Und dann einfach in aller frühester Schwangerschaft ein Zwilling sich halt nicht weiterentwickelt. Teilweise ist es eine leichte Blutung, man denkt, huch, was ist das? Manchmal ist es auch so früh, dass es sich einfach gar nicht weiterentwickelt und gar nichts, also man nichts merkt. Aber Hebammen können das sehen in der Plazenta, weil da eben ja dann zwei Andockstellen in Anführungsstrichen sind. Und je nachdem wird das teilweise, zieht sich das auch durchs Leben, weil das der erste Verlust im Mutterleib eines Geschwisterkindes ist. Und man teilt sich ja einen Zellorganismus und einen Blutkreislauf mit der Mutter und dem anderen kleinen Wesen dann da. Und auch das kann zu so einem ja großen Kinderwunsch führen, dass das eben so also versucht wird zu kompensieren. Und wenn das Baby dann da ist, merkt man, okay, also jetzt habe ich zwar ganz viel zu tun, aber diese innere Sehnsucht, die ist im Grunde immer noch da. Mhm. Weil das ja nicht, das wird niemals diese Lücke schließen können.
Ja.
Krass. Und das ist spannend und wichtig. Deswegen finde ich das auch bei euch so gut, dass ihr Lou für Mats immer präsent haltet und wahrscheinlich im besten Fall immer präsent halten werdet, dass da kein Geheimnis draus gemacht wird, weil so Familiengeheimnisse, das sind einfach, das ist Gift für die Familie.
Ja.
Egal, worum es geht, aber gerade auch bei solchen Trauer- und Verlustgeschichten, weil Kinder, die haben einfach so sensible Antennen und die lassen sich nichts vormachen. Und Unwissenheit ist da dann eigentlich das Schlimmste, weil wie du vorhin schon gesagt hast, das menschliche Gehirn ist immer analytisch und will für alles irgendwie eine Erklärung haben, für sowas auch. Aber das ist ja was, wo man nicht rankommt, außer wenn die Eltern das dann doch irgendwann mal erzählen oder so. Ist ja oft aber auch kein Thema, wenn das so lange verschwiegen wird, haben die Eltern das vielleicht so gut verpackt für sich, dass es man gar nicht mehr rankommt so wirklich. Das ist dann natürlich auch ungünstig. Ja, oder eine Scham dabei ist. Früher war das ja auch einfach nochmal ein anderes Thema. Es rutscht ja jetzt langsam erst so ein bisschen aus dieser Tabu-Ecke heraus. Jeder Schritt ist wertvoll, aber es dürfte da auch gerne nochmal so einen Gang hochgeschaltet werden.
Das ist ja auch, was du gerade mit dem Zwilling erzählst. Das betrifft ja nicht nur verlorene Geschwister in der Schwangerschaft, sondern ich habe das tatsächlich auch mal von jemandem gehört, die Person hat Zwillinge. Und da gab es irgendwie im Rahmen der Geburt jetzt nicht Komplikationen, aber die sind halt, also ich glaube, bei dem einen gab es ein bisschen Komplikationen, der ist irgendwie so gefühlt stecken geblieben und da war auch ein relativ großer zeitlicher Abstand zwischen den beiden, also für Zwillingsverhältnisse. Mhm. Jetzt nicht Tage, aber schon irgendwie ein paar mehr Minuten oder Stunden oder so. Und die dazugehörige Mama hat mir erzählt, dass man das tatsächlich im Verhalten des Zwillings merkt, der später kam, dass da teilweise echt so Verlustängste sind und so, weil der andere halt so vorausgeeilt ist und so.
Krass.
Und das ist halt krass, dass das schon einen Impact hat, dass da schon die Prägung anfängt. Und wenn wir halt darüber reden, dass sowas eine Prägung hat, natürlich hat das andere auch eine Prägung. Mhm. Und
du trägst ja auch die Zellen deines Zwillings in dir, weil durch den Blutkreislauf der Mutter ist ja ein ganz wildes Zellendurcheinander da. Und mit jeder Schwangerschaft nimmt man ja auch Zellen des Kindes auf, sobald da diese Zellteilung anfängt. Das heißt, dass auch jede folgende Schwangerschaft ja immer wieder ein Mini-Mini-Bruchteil der vorangegangenen Schwangerschaft auch wieder an Zellen in dieses Kind mit reingibt. Und wenn das dann ein Familiengeheimnis ist, dann spüren die aber irgendwie in sich, das ist irgendwas, fehlt doch zumindest für mein Gehirn, um das hier klar zu bekommen. Bei dieser Zwillingsthematik ist dann oft, dass das solche Leute sind, die immer für zwei arbeiten oder für zwei fühlen oder auch für zwei verdrängen, keine Ahnung. all solche Sachen irgendwie, sich nicht großartig entscheiden können, immer, keine Ahnung, mindestens zwei Hobbys exzessiv, die gar nichts miteinander zu tun haben müssen. Diese ganzen Sachen so nicht Stadt, nicht Dorf, irgendwie immer so ein bisschen am Hin- und Hergucken sind. Und das finde ich total spannend, wenn man dann guckt, wenn Erwachsene das so ihr Leben lang haben und dann durch diese Aufstellung dann sehen, wow, es macht alles Sinn. Und dann zur Ruhe kommen dürfen, weil sie eben diesen Part nicht mehr mitleben müssen. Mhm. Oder vielleicht auch die Erwartung teilweise von Sterneneltern, Sternkindeltern an das zweite Kind dann vielleicht so unbewusst, naja, dann jetzt unsere doppelte und geballte Liebe in dieses Kind, aber auch vielleicht die Erwartungen nicht auf zwei Kinder aufteilen, sondern alle Erwartungen auf dieses eine Kind. Und das kann dann natürlich zu Dynamiken führen, die einfach schwierig werden in so einer Familie. Und wenn man das aber mal so aufdröselt, kann das krasse Auswirkungen auf das ganze Familiensystem haben. Das
beschreibt halt wieder ganz stark, wie unterbewusst diese ganze Thematik ist. Ja. Also ich glaube, das ist etwas, das haben wir jetzt in der ganzen Sternwege-Zeit über all die Dinge, die damit irgendwie im Zusammenhang stehen, sei es jetzt Gefühle, also Trauer und so weiter, oder auch solche Verhaltensentwicklungen, wie unterbewusst das alles läuft und wie sehr du dich dagegen manchmal gar nicht wehren kannst, weil was unterbewusst ist, kriegst du ja nicht aktiv mit. Mhm. Also wenn unterbewusstes Verhalten beeinflussbar wäre, bevor du davon mal Kenntnis genommen hast, dann würden wir es alle tun. Ne? Also wenn ich mein Unterbewusstsein hätte beeinflussen können, kann ich euch eins sagen, hätte ich keine PTBS gehabt, hätte ich keinen Bock drauf gehabt, hätte ich Besseres zu tun gehabt in der Zeit.
Ja, aber du musst dir etwas bewusst oder dir über etwas bewusst werden, bevor du das verändern kannst. Richtig. Und sonst, wenn du so ins Leere veränderst und hier ein bisschen und da ein bisschen, aber du musst einmal an den Kern kommen, sonst kannst du da dran rumdoktern, bis du das irgendwann umkippst.
Mir, ich habe es ja oft genug schon erzählt hier, die PTBS mit diesen psychosomatischen Symptomfolgen, wie auch immer man es nennen möchte, ich habe meinen Körper einfach kennengelernt und von da an war es so, haben wir oft genug hier gehabt, dass ich gesagt, ey, ich habe hier wieder so ein Zwicken. Und dann mal kurz geguckt, okay, warte mal, was ist gerade los? Steht ein Termin bevor? Ist gerade einer rum? Na, das, okay, es ist Arbeit, es ist privat und so weiter. Und dann, okay, alles klar. Und dann kommen wir wieder so ein bisschen auf den Bogen zum Anfang der Folge. Das war dann für mich nicht nach dem Motto, okay, dann den Termin jetzt fertig und dann wird's wieder gut, sondern es war einfach ein, das ist jetzt so. Das ist jetzt so und ich weiß, warum es so ist und wie lange es dauert. Weiß ich nicht. Kann ich auch nicht beeinflussen. Aber ich weiß zumindest, wo es herkommt. Das heißt, die körperlichen Symptome, jetzt nicht nur auf Schmerzebene, sondern auch allgemein, waren für mich aushaltbar. Mhm. Also nicht jetzt auf Schmerzebene, sondern auch auf emotionaler Ebene, im Sinne von, ich denke jetzt nicht, dass dieser Schmerz im Brustkorb ein Herzinfarkt ist und mich umbringen wird, sondern ich sage einfach, das ist ein Schmerz, der ist unangenehm. Ich hoffe, dass er nicht so lange da ist, weil das macht keinen Spaß. Mhm. Aber ich weiß, wo er herkommt und ich brauche mir deswegen keine Sorgen machen.
Ja.
Das heißt, ich habe einfach mein Cortisolspiegel enorm herabgesetzt.
Mhm. Ja, einfach dieses nicht weghaben wollen, sondern auch mal etwas dalassen wollen, ohne
aushalten.
Sofort eine Lösung zu haben. Das ist genauso, wenn man ja irgendwie jemandem was erzählt, was vielleicht irgendwie doof gelaufen ist und derjenige immer sofort sagt, oh, ich würde dir so gern helfen können. Nee, es geht gerade einfach nur darum, dass ich das loswerden konnte. Es geht nicht immer ums Lösung finden, sondern einfach auch mal ums Aushalten. Klar, einige Sachen müssen verändert werden, gar keine Frage, aber
auch manche dann, kann man nicht verändern. Nee. Also.
Und dann auf seinen Körper zu hören und zu sagen, im besten Fall, das zwickt richtig doll, aber trotzdem auch dafür dankbar zu sein. Danke, Körper, dass du mit mir sprichst, bevor du die nächste Stufe einleitest und es noch doller wird. Mhm. Und dann kann man Dinge einfach gut abschwächen und sagen, okay, ich kriege wieder ein besseres Körpergefühl. Ich fange mit einigen an zu sagen, okay, guck dir mal deine rechte Hand an und versuch mal deinen kleinen Finger zu spüren. Und die gucken so und Dann, ja, ich habe einen kleinen Finger. Nee, das weißt du.
Das soll kribbeln, wenn du daran denkst.
Genau.
Aber das kann ich auch nicht. Das ist wie beim Meditieren. Ne? So, jetzt spürst du. Das kriege ich
genau, auch. Aber das kriege ich nicht hin. Nee, ich bin auch gar kein Meditationsfan, aber...
Ich habe mir mal so eine Powernet-Meditation reingepfiffen. Das ist wirklich so, die ist auf eine halbe Stunde ausgelegt. Und der weckt dich auch in einer halben Stunde wieder sanft. Und das ist genau so ein Ding. Der lässt dich quasi durch deinen Körper spüren, damit er dich zum Einschlafen bringt. Nix in so ein Bett mit Augen zunächst so... Ey, mein kleiner Finger kribbelt, lass das.
Mhm. Ja, aber das sind auch so Taktiken. Einige finden das großartig. Ich finde das ganz furchtbar. Aber ich glaube auch so aus eigener Erfahrung, ich habe das so autogenes Training und progressive Muskelentspannung habe ich in der Klinik gemacht. Das muss man halt ankreuzen, was man davon machen will. Und da war ich gar nicht in der Lage zu entspannen, weil mein Gehirn einfach so in Daueralarmbereitschaft war. Da hätte man viel niedrigschwelliger anfangen müssen und nicht mit 20 Leuten im Raum, sondern das war ja mein Problem. Mhm. Also ich musste ja im Blick behalten, dass mir da nichts passiert mit den ganzen Leuten.
Mhm.
Da kann man sich nicht gut entspannen. Nee. Und da dann wirklich ganz langsam anzufangen. Und wenn die ihren Finger nicht spüren, dann sollen die den umfassen und merken, okay, es wird gerade warm. Oder anpusten oder na, so einen Reiz geben, bevor sie dann überhaupt so einen ganzen Körperscan machen. Und dann machen wir auch nur eine Hand oder im besten Fall beide Hände, aber auch nicht mehr. Und dann machen die das, bis wir uns das nächste Mal sehen. Und dann irgendwann kommt, ach, ich habe irgendwie so ein Ziehen so im Brustkorb. Ah, okay. Ach, das ist irgendwie ganz neu. Und ja, wie hat sich das angefühlt? Ja, ich habe das einfach mal da sein lassen. Und nicht gleich, oh Gott, was ist das? Sondern dann hat sich da irgendwas bewegt und es hört auch wieder auf. Man kann das ein bisschen beatmen, wenn man möchte. Ja, also diese Selbstwirksamkeit und sich nicht dem Körper ausgeliefert fühlen, das ist so der Schlüssel zur Verbesserung. Also
wenn es euch halt auch nicht möglich ist da draußen, irgendwie manchmal das, was ich halt mache, so diese Körperanalyse mit, okay, jetzt zwickt es, warum zwickt es und so weiter, hat man gerade, wenn man neu in dem Thema ist, auch vielleicht gar nicht die Kapazitäten für oder den Zugang zu sich selbst, was ich da auch empfehlen kann, ist so ein, ja, wie so eine Art Tagebuch, ne? Schreibt ja immer kurz mit einem Datum und einer Uhrzeit auf, was hast du gerade? Einfach nur, dass du es nicht vergisst. Und in einer ruhigen Minute gleichst du das dann mal mit deinem Terminkalender ab oder mit irgendwelchen Ereignissen, vielleicht aus irgendeinem WhatsApp-Verlauf, wo dir jemand was Bestimmtes geschrieben hat oder so. Und wenn dir das dann 2, 3, 4 Mal passiert, guckst du einfach, ist da eine Regelmäßigkeit drin. Nicht nach dem Motto, mir passiert immer das Gleiche, mir hat jemand erzählt, dass er seinen Vater verloren hat oder was ich, sondern einfach, gibt es einen kausalen Zusammenhang zwischen ich habe die Symptome und ich habe dazu zum Beispiel eine schlechte Nachricht bekommen, egal in welchem Umfang. Und dann lernst du deinen Körper zu verstehen und das ist einfach echt gut, um Akzeptanz zu lernen. Weil es schult dich auch selbst auf Trigger. Und Trigger, habe ich auch schon oft gesagt, im PTBS-Zusammenhang, sind das Fieseste, was es gibt, weil ganz oft kennst du halt nicht alle Trigger. Und Trigger, die du nicht kennst, sind die, die dich unvorbereitet treffen und die dich richtig fies umkegeln können. So war es ja bei mir. Also ich glaube, du kennst aus all den Jahren unserer Beziehung keine Phase, wo ich auf so langen Zeitraum mich auf der Couch schlafend am wohlsten gefühlt habe.
Nein.
Also da haben manchmal selbst 40 Fieber nicht geholfen, damit ich auf der Couch liege und schlafe.
Nee.
Da saß ich trotzdem lieber vom Rechner und hab gezockt. Und dann plötzlich so, das war schon echt krass.
Aber im Grunde sind Trigger ja auch nur, in Anführungsstrichen, so Hinweisschilder. So ein bisschen wie so Verkehrsschilder. Und guck mal hin, ist natürlich heftig, wenn es so einen harten Trigger gibt, kenne ich auch, dass einen das so aus der Bahn wirft. Aber auch da zu lernen, also es hört sich schwierig an, aber zu sagen, danke, da ist anscheinend noch irgendwas, was doch noch mal etwas genauer angeschaut werden darf.
Es gibt kein Handbuch für Trigger.
Genau.
Also ich sag mal, wo es die Einstern-Eltern sind, bei denen es das Elternpaar mit Kinderwagen ist.
Ja.
Ist es bei den anderen vielleicht die Schwangere? Oder bei den anderen, was weiß ich, also es kann ganz verschieden aussehen. Und das macht es halt so schwer, weil du kannst halt nicht irgendwie deiner Lieblingsinfluencerin folgen, die Sternmami ist zum Beispiel. Und dann sagst du so, okay, das hat sie getriggert. Mir ist das auch passiert, dann gehe ich jetzt den Sachen aus dem Weg. Und ich gebe den Brief und Siegel drauf. Du wirst 20 anderen Triggern im Jahr mal auf.
Schon allein, weil Trigger ja alle Sinne bedienen können. Also es gibt natürlich visuelle Trigger, aber auch auditive. Du kannst irgendwie einen Geruch in der Nase haben, wo du denkst, hä, was ist das jetzt? Und auf einmal kommt ein Gefühl dazu. Oder irgendwas auf der Haut, also was Taktiles, ein Geschmack. Das kann ja alles Mögliche sein. Und da dann aber erstmal ein bisschen hinterzukommen und dann in der Folge nicht zu sagen, ich vermeide jetzt alles, wo mich das irgendwie, wo mir das begegnen könnte.
Böse.
Vermeidung ist halt auch gar nicht so der gute Weg.
Nee.
Aber das dann eben so dosiert anzugehen, also das ist die Kunst dann.
Ich sag mal, wenn du dich morgens noch fühlst, als wenn dich ein LKW überfahren hat, ne? Dann möchtest du nicht den Punkt erleben, an dem dich vermiedene Trigger überrollen.
Nee.
Weil da reicht ein LKW nicht mehr.
Das ist so, wie ich flieg los, habe ich das jetzt vermieden zu hören oder nicht?
Ja.
Ja, würdest du schon sagen?
Du hast es aktiv vermieden, weil du es teilweise bewusst gesagt hast, nee, oder direkt geskippt oder so. Im Gegensatz dazu, was ich halt vor 2-3 Wochen erzählt habe, dass ich mir irgendwann selbst verordnet habe, dass dieses Lied immer läuft, sobald es random auftaucht. Es wird nicht geskippt, weil ich mich einfach in dem Moment, also ich würde es skippen, wenn ich in einer absolut ungünstigen Situation bin, ne?
Mhm.
Also wenn ich auf einer Firmenfeier wäre und das läuft da, weil der DJ es auflegt, dann würde ich wahrscheinlich mal kurz rausgehen, um dann nicht in eine Falle zu tappen.
Mhm.
Aber wenn ich es halt privat irgendwo random höre, im Auto, beim Spazieren und so weiter, zu Hause, dann lasse ich es immer an, weil ich mittlerweile versuche, bewusst in die Situation reinzugehen.
Mhm.
Weil ich weiß ja vorher auch nicht, welches Gefühl in dem Moment dominiert.
Mhm.
Es kann tatsächlich die Freude sein, weil ich mich mit Lou verbunden fühle. Es kann die Trauer sein, weil ich mich mit ihr verbunden fühle. Also das weiß ich vorher nicht. Deswegen sage ich einfach, lass mal gucken, was passiert.
Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich wieder angefangen habe, das mit dir zu hören.
Weiß ich.
Auf jeden Fall ist das jetzt bei mir ja auch so. Manchmal weine ich, manchmal singe ich halt mit so.
Mhm. Das geht ja auch unterschiedliche Trigger, wenn es dann irgendwie so Vermeidungsgeschichten sind, die den Alltag dann auf einmal einschränken. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich fahre nicht mehr öffentliche Verkehrsmittel. Das hatte ich damals. Das hat mich richtig doll einfach in meiner Lebensqualität eingeschränkt. Und dann wird auf einmal aus dem Trigger eine riesige Angst, die eigentlich mit dem Bahnfahren an sich ja gar nichts mehr zu tun hat. Und das wieder zu entkoppeln, das ist richtig schwer, weil da braucht es viele gute Erfahrungen, die es so auf so einem Pendelweg zwischen Harburg und der Möllner Berufsschule oft nicht gab, weil da ganz merkwürdige Gestalten dann mit in der Bahn saßen. Das war eine große Herausforderung, aber letztendlich hilft da dann wirklich nur Konfrontation, aber dosiert und am besten begleitet.
Begleitet, ja.
Ja,
das ja ist krass. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen vergleichbar mit, ich weiß gar nicht, wer mich das zuletzt gefragt hat. Ich glaube, das war, als ich zu Gast im Podcast war. Wie wir mit dem Kinderzimmer umgegangen sind, mit der Zimmertür.
Ja.
Wo ich immer gesagt habe, oder nicht immer gesagt habe, wo wir damals entschieden haben, und das gebe ich auch so heutzutage weiter, wir haben uns bewusst dafür entschieden, die Tür aufzulassen, weil wir gesagt haben, es ist tendenziell einfacher, sie irgendwann zu schließen, wenn es zu viel wird, als sie irgendwann aktiv öffnen zu müssen, weil du nicht weißt, also wir wissen, was sich dahinter verbirgt, du weißt aber nicht, was es mit dir macht. Wiederum weißt du, was ein Schließen mit dir macht. Ein Schließen bedeutet, es wird dir erstmal kurzzeitig helfen. Aber das Öffnen kann halt, das kann eine Atombombe sein. In dem
Moment, ne? Ja.
Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Ich glaube, ich würde es auch immer wieder so machen. Ja. Das war die beste Entscheidung da in meines Lebens. Wir haben sie, also wie habe ich es in dieser Aufnahme gesagt? Wir haben sie schon zwischendurch geschlossen. Das hatte aber den Grund, dass wir ein offenes Treppenhaus haben und da oben verdammt viel Wärme verlöten geht, wenn wir die Tür auflassen. Das heißt, im Winter haben wir sie rangemacht, damit die Wärme da oben gestaut wird.
Mhm.
Also ein wirtschaftlich-ökonomischer Grund.
Ja, aber es ist ja im Sommer passiert. Das heißt, bis die Heizsaison losging, hatten wir genug Zeit, damit klarzukommen.
Mhm.
Und ich bin da ja auch öfter mal reingegangen und habe dann auch gesagt, so, ja, hier Kinderzimmer, wir arbeiten dran, weil kommt schon was für dich.
Ja, oder halt auch mal da aus dem Fenster gucken, gerade wenn wir hier im Garten so als Projekte gemacht haben.
Mhm.
Und wir haben jetzt das Kinderzimmer zum Garten raus. Das heißt, es ist das einzige Zimmer, zumindest für den hinteren Teil des Gartens, von dem du mal von oben das Ganze betrachten kannst.
Mhm,
Also mussten wir da unweigerlich zwischendurch rein.
Mhm.
Und in die Richtung ist auch der Sonnenuntergang. Das heißt, da hast du immer die schönen Himmel dann über dem Sachsenwald und so.
Bei sowas denke ich mir immer, also ich glaube mittlerweile nicht mehr an Zufälle.
Nee.
Das soll dann einfach so sein.
Ja.
Ja. Ja, ich spannend. Glaube, das ist
doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Weil wenn ich so auf die Zeit gucke, haben wir jetzt hier 2 Stunden vor.
Oha.
Ich bin mir auch irgendwie nicht sicher, ob wir... Ich fühle mich heute bei irgendwas zwischen Sternkinder-Podcast, Erziehungs-Podcast, Systemkritik, Gesellschaftskritik. Also ich glaube, es war mal eine herrlich andere Folge.
Mhm.
Ich glaube, vor einem Dreivierteljahr oder Jahr hätte ich die Folge vielleicht dann auch gar nicht gebracht, weil ich gedacht hätte, das ist so themenfremd. Aber mittlerweile sage ich mir so, das ist halt, glaube ich, genau das ist, was Sternwege ausmacht. Also zumindest aus Sicht des Hosts. Und ich finde, wir haben ja doch auch einige Brücken geschlagen zwischendurch auf dieses Thema. Und haben einfach mal wieder ein paar Parallelen gezeigt. Und ich glaube auch trotzdem, dass es auch sehr wissenswert war, weil ich würde behaupten, dass viele der Zuhörenden ein Kind an der Hand haben oder sich auf jeden Fall nochmal ein Kind an der Hand wünschen, wo dann dieses heute erlangte Wissen auch Anwendung findet.
Oder vielleicht halt auch Pflegekind ansonsten nehmen oder
ja, oder Kinder im Umfeld einfach.
Ja, auch
Familien im Umfeld.
Riesenspaß gemacht. Vor allem, weil ich tatsächlich, wie wir hier saßen, wir haben ja technisch so ein bisschen aufgefahren mit dem 3-Mikro-Setup und so. Es hat irgendwie so einen sehr entspannten und chilligen Vibe gehabt. Es war ja für uns auch die erste Gastaufnahme abseits von Tim, der so schon so ein bisschen Gast des Hauses ist. mal so in Persona oder vor allem auch für mich. Ich meine, das ist was alles online. Das hat sich ultra schön angefühlt.
Für mich die erste
Gastaufnahme.
Ja. Tim zähle ich jetzt
nicht. Ja, Tim ist ja Sternwege.
Ja, genau.
Ein interner Podcast.
Nee, aber ich dachte hier mit 5 Minuten Fußweg.
Auf jeden Fall bin ich
voll dabei. Den nehme ich auf mich.
Und wie gesagt, ich glaube, es fühlt sich einfach nochmal schöner an. Es nimmt, glaube ich, auch gerade in deinem Fall so ein bisschen die Aufregung. Ich wage erstmal zu behaupten, dass du nach 10 Minuten Gesprächs nicht mehr gemerkt hast, dass wir einen Podcast aufnehmen, außer dass hier ein MacBook und ein iPad stehen und ich hier immer so ein schwarzes Ding vor dem Gesicht habe.
Ach, das konnte ich aber schnell ausblenden. Ja. Also, aber dadurch, das ist dass wir uns
die
auch.
Die Erfahrung, die viele gemacht haben, also auch Tim bei seiner ersten Aufnahme hier vor Ort. Wie gesagt, es hat mir unfassbar Spaß gemacht. Ich fand es mal total spannend, diese Einblicke zu kriegen. Auch dahingehend meinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Ich beglückwünsche jeden, der bis hierhin durchgezogen hat, die 2 Stunden. Denn das war es auf jeden Fall wert. Abschließend, wenn wir es irgendwann schaffen, das Gruppenangebot hier auf die Beine zu stellen, wo ich nach wie vor von überzeugt bin, aber ich möchte vor den e.V. haben, weil ich finde, zum Gruppenangebot gehört irgendwie ein Verein. Das ist so meine Haltung. Aber wenn es dazu kommt, dann kann ich es ein bisschen überteasern, dann habt ihr quasi gerade mein Tandempartner im Podcast gelauscht. Kaya hat sich nämlich mal vor einiger Zeit, als das Gespräch war, dass es da einen Tandempartner geben müsste, selbstlos bereit erklärt, hat vorher bewusst gesagt, ist natürlich ein schwieriges Thema, aber sie möchte da gerne ihre Komfortzone verlassen. Und ich habe halt sofort ja gesagt, weil ich fand es aus vielen Perspektiven sinnig. Erstmal aufgrund des Backgrounds, den du hast. Und dann aber auch vor allem, was ich wertvoll fand, dass man nicht nur als Tandem, sondern auch als geschlechtsgegensätzliches Tandem auftreten würde. Weil ich glaube, ich möchte gar nicht die reine Vatergruppe machen. Ich möchte die ganzheitliche Gruppe machen. Und ich kann mir vorstellen, dass es vor allem für Frauen eher unattraktiv wäre, eine rein männergeführte Gruppe aufzusuchen. Das ist einfach so.
Würde ich sagen, ja. Würde ich, glaube ich, als Frau so unterschreiben in dem Fall.
Also, ich sag mal, und vor allem, es ist ja auch kein Garant, wenn du es als Mann machst, dass Männer kommen.
Nee.
Das heißt, im schlimmsten Fall sitze ich wirklich alleine da, wenn ich es mit Tim zusammen machen würde. Das wäre halt nicht cool, weil nicht, weil ich dann traurig wäre, sondern, also ich wäre traurig, aber nicht, weil ich da alleine sitze, sondern weil ich keine Chance habe, Menschen zu helfen.
Ja, wenn das vielleicht der Hinderungsgrund dann...
Deswegen, das ist der Plan, den wir da noch haben. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir dieses Jahr tatsächlich an den Start kommen. Also ich würde sagen, so nach der Elternzeit vielleicht eine Satzung und ein e.V. oder so.
Das wollten wir schon seit einem Jahr.
Ja, aber du hast es ja Gott sei Dank aus Händen gegeben.
Oh Gott sei Dank, ja.
Ja, du hast losgelassen.
Ja.
Ja. Das ist auch ein sehr guter Skill.
Ich habe gesagt, ich schaff's nicht.
Ja.
Mach du doch.
Und
ist auch Selbstfürsorge ist wichtig.
Ja.
Das von mir die Worte. Habt eine schöne Woche.
Nee.
Ach, Song.
Na.
Ja, dafür bist du ja da. Also mich daran zu erinnern. Und ihr wisst es noch nicht, weil die Folge, die ist zwar schon aufgenommen, aber die ist noch nicht draußen. Wir haben eine neue Song-Regel. Bei Gästen müssen die Gäste den Song mitbringen. Das führt vor allem dazu, dass wir eine noch bessere Stilmischung haben. Also die Songs-Playlist ist eh schon wild.
Jetzt sammel nicht so viel, ich bin so gespannt.
Ja, aber das ist ja schön. Spannung ist doch gut, es ist wie an Weihnachten.
Ja, ganz toll.
Aber immerhin, es ist eher Weihnachten, weil die Geschenke kommen zu dir. Es ist nicht Ostern, du musst es nicht suchen. Mhm. Super. The stage is yours.
Ja, mein Song ist von Dicker, dem rappenden Nashorn und Sophia, Liebe Traurigkeit. Das ist ein ganz wunderbarer Song mit ganz viel Message. Und
ist das, kurze Frage, ist das Liebe Traurigkeit im Sinne einer Anrede oder ist das Liebe Traurigkeit als gegensätzliche Emotion?
Nee, also ist als Anrede, also es wird
meine
immer,
Liebe Traurigkeit.
Genau, es wird immer gesagt, Liebe Traurigkeit, setz dich zu mir. Ah. So, also nicht ganz textlich, aber so vom Ding her. Dass Traurigkeit in Ordnung ist, dass die da sein darf, dass die nicht immer gleich weggeschoben wird, sondern dass sie willkommen ist als Emotionspaket, was man halt so mit sich trägt. Und dadurch, dass das ja Dicker ja eigentlich eher so ein Kinder...
Mhm. Ja, ich kenne das Vincent Weiss-Lied.
Genau. Darauf haben wir uns mit den Kindern so ein bisschen einigen können, weil wir ganz viel Deutschrap hören und so unsere Interpreten teilweise schon mit dem was zusammen gemacht haben. Da sind wir dann mit so drauf gekommen und jeder oder fast jeder Song, so Eis essen ist jetzt nicht so die Mega-Message, aber es gibt doch einige Songs, die eine tiefe Message haben und das finde ich irgendwie für Kindermusik, hatten wir vorhin auch das Thema, den Namen müssen wir jetzt hier nicht nennen, aber es gibt ganz viel furchtbare Kindermusik und das ist irgendwie was in meinen Augen Sinn macht und nicht nur Kinder anspricht, finde ich, sondern ich höre das einfach auch gerne.
Also das,
wenn man auf den Text hört.
Ja, also das mit Vincent Weiss ist ja, glaube ich, ein Zahnputzlied.
Ja.
Das finde ich,
aber auch
das
gute
auch
Laune.
Also, Boom Shakalaka heißt das,
glaube ich. Ja,
genau. Ich finde ich auch voll gut.
Dass wir einen völlig anderen Stil in die Liste bekommen, so mit Kinder-Rap, sage ich mal so ein bisschen. Aber dass trotzdem Sophia wieder dabei ist, die tatsächlich mal, ich habe gerade extra mal nachgeguckt, dass es kommt, also ich wusste, dass Sophia schon drin ist, aber dass Sophia tatsächlich ja auch den Song vom Anfang der Woche eröffnet hat damit, als wir das eingeführt haben und auch die Playlist eröffnet hat.
Ja.
Jetzt haben wir interessant. Das heißt, es ist auch der erste Interpret, der jetzt zweimal in die Liste einzieht.
Und das, obwohl die jetzt nicht so, ist keine Aliva oder wie sie heißt.
Und das ich auch nicht so kenne. Von neun Songs. Wobei ich gerade feststelle, Asche auf mein Haupt.
Oh Gott, es fehlt was.
Ich habe die Messefolgen nicht einziehen lassen.
Waren da auch Song?
In der zweiten haben wir Song gemacht.
Naja, das kannst du ja.
Ja,
machst du noch.
Okay, also Dicker und Sophia mit Liebe Traurigkeit.
Genau.
Ist der Song von der Woche. Sehr schön.
Ich muss die Playlist auch nochmal hier.
Für dich ja was völlig Neues.
Hä?
Du hast die Worte nach mir, aber nicht die letzten.
Nee, das ist nicht neu.
Den kennst du auch nur von Tim.
Ja, stimmt. Ja, ich sag nur Tschüss. Schön, dass ihr so lange mitgehört habt.
Ja, dann gehören dir, Kaya, die letzten Worte, bevor wir es dann rausmachen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön und ich bin gespannt, wann und wie diese Gruppe zustande kommen darf. Was das alles so, wen das alles so anlockt.
Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir gespannt sind, wann die Gruppe zustande kommt.
Ich bin aber guter Dinge, dass das kommen wird.
Aber immerhin ist die Location nicht mehr gefährdet. Das haben wir erfolgreich überbrückt.
Mittlerweile stehen wieder beide zur Verfügung.
Ja, ach, ich glaube, wenn das alles so in die Wege geleitet, also Location ohne Vereinssatzung hätte uns ja auch erstmal nicht so viel weitergebracht vielleicht. Also dann sollte das vielleicht auch einfach erstmal so sein.
Ja. Genau. War schon alles gut so.
Ja,
ich sage ja immer, organisches Wachstum.
genau. Alles zu seiner Zeit. Es hat irgendwie einen Grund.
Genau.
Ja. Ja, vielen Dank.
Okidoki. Ciao.
Tschüssi.
So, das war's für heute bei Sternenwege. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und die nächste Folge erscheint auch schon am Montag in einer Woche. Also bleib gespannt. Wenn du gerade Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe anzunehmen. Die Deutsche Depressionshilfe reichst du anonym unter der 0800 3344 533. Und wenn du Wünsche, Tipps oder Fragen hast, schreib mir gerne auf Instagram. Das Profil findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und denk daran, du bist nicht allein auf deinem Weg.